Morgen zusammen, schön, dass ihr alle da seid. Ich bin auch gerne der Einladung zu euch gefolgt. Als Text habe ich Johannes 4 gewählt, die Verse 3 bis 29 und 39 bis 42. Das ist ein Text, den kann man auch mal noch gut nach der altbewährten Luther-Übersetzung lesen. Da heißt es, Jesus verließ Judäa und zog wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samarien reisen. Da kam er in eine Stadt Samariens, die hieß Sychar, nahe bei dem Felde, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber daselbst Jakobs Brunnen. Da nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich auf den Brunnen und es war um die sechste Stunde, das heißt nach unserer Zeitrechnung 12 Uhr mittags. Da kommt eine Frau aus Samarien Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken, denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Spricht nun die samaritische Frau zu ihm, wie bittest du von mir zu trinken, der du ein Jude bist und ich eine samaritische Frau? Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn und er gebe dir lebendiges Wasser. Spricht zu ihm die Frau, Herr, hast du doch nichts, womit du schöpfest, und der Brunnen ist tief, woher hast du denn lebendiges Wasser? Bist du mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Und er hat daraus getrunken und seine Kinder und sein Vieh? Jesus antwortete und sprach zu ihr, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird ewiglich nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm ein Brunnen des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Spricht die Frau zu ihm, Herr, gib mir solches Wasser, auf das mich nicht dürstet, und ich nicht mehr herkommen müsse, zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, geh hin, ruf deinen Mann und komm her. Die Frau antwortete und sprach, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. Fünf Männer hast du gehabt, und den du nun hast, der ist nicht dein Mann. Da hast du recht gesagt. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berge angebetet und ihr sagt, zu Jerusalem sei die Stätte, da man anbeten solle. Jesus spricht zu ihr, Frau, glaub mir, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berge noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet. Wir wissen aber, was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden. Aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, dass die wahrhaftigen Anbeter werden den Vater anbeten im Geist und in der Wahrheit. Denn der Vater will haben, die ihn so anbeten. Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Spricht die Frau zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus heißt. Wenn derselbe kommen wird, so wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr, ich bin's, der mit dir redet. Und über dem kamen seine Jünger und es nahm sie Wunder, dass er mit einer Frau redete. Doch sprach niemand, was fragst du oder was redest du mit ihr? Da ließ die Frau ihren Krug stehen und ging hin in die Stadt und spricht zu den Leuten, kommt, seht einen Menschen, der mir gesagt hat, alles, was ich getan habe, ob er nicht der Christus ist. Da gingen sie aus der Stadt und kamen zu ihm. Es glaubten aber an ihn viele der Samariter aus dieser Stadt um der Rede der Frau willen, welche bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, dass er bei ihnen bliebe, und er blieb 2 Tage da. Und vielmehr glaubten um seines Wortes willen und sprachen zu der Frau, wir glauben hinfort nicht um deiner Rede willen. Wir haben selber gehört und erkannt, dass dieser ist wahrlich der Welt Heiland. Jesus und die Frau am Jakobsbrunnen. Jesus und die Samariterin. Eine bekannte Geschichte. Eine Geschichte mit einem breiten Spektrum an Informationen und einem noch breiteren Spektrum an Nuancen zwischen den Zeilen. Ein Bericht von einer entscheidenden Begegnung. Ich möchte es heute mal so halten, dass ich uns die Personen vor Augen malen möchte, von denen wir hier lesen. Natürlich ist Jesus immer die Hauptperson. Für die Handlung hier sind es aber 2 Hauptpersonen, Jesus und die Frau, und mit ihr möchte ich beginnen. Wollen wir die Frau etwas betrachten? Was war sie für eine Frau? Ich schildere mal, wie ich sie mir so vorstelle. Im Predigten kann man manches mal hören, was für eine schlimme Sünderin, 6 Männergeschichten, was für ein unsittliches Weib, was für eine verkommene Person. Tatsächlich? Ich möchte mal behaupten, sie war eine ganz normale Person, wie jeder von uns auch, der hier ist. Wie du, wie sie, wie ich. Nicht besser, nicht schlechter. Ich denke, sie hatte den ganz normalen Wunsch nach einer gelingenden Beziehung, nach Geborgenheit, nach Glück. Wer sehnt sich nicht danach? Vielleicht war sie innerlich nicht stark und gefestigt genug in ihrer Persönlichkeit, um sich tatsächlich nur auf jemand einzulassen, der auch eindeutig solide ist. Und da hat sie sich an jemand gehängt und er hat sie hängen lassen. Oder es hat sonst irgendwie nicht geklappt und ist schiefgegangen. Und dann stand sie da und war fertig und war nicht der robuste Typ, der das alles mit links meistert, und hat trotz der Enttäuschung immer noch gemeint, in einer Liebesbeziehung liege alles Glück dieser Erde. Und da war es ihr gerade ein Trost, dass da jemand anderes da war, der offen war für eine Beziehung. Alles Glück der Erde liege in einer Liebesbeziehung, habe ich in die Samariterin hineingelegt. Eine der vielen Fehleinschätzungen der Menschen, von uns Menschen, wo sie meinen, das Leben in seiner Fülle zu finden. Ein anderer meint, nur wenn er es zu Eigenheim, stattlichem Urlaub, stattlichem Auto und Urlaub jedes Jahr bringt, kann er glücklich sein. Ein anderer meint, nur wenn er Abteilungsleiter oder Chef oder sonst was wird, sind seine inneren Sehnsüchte befriedigt. Eine andere meint, nur wenn ihr viele Menschen zujubeln, hat sich das Leben gelohnt. Nur einige von vielen typischen Fehleinschätzungen der Menschen, von uns Menschen, wo sie meinen, das Leben in seiner Fülle zu finden. Es gibt ein Lied, ein bisschen älter schon, von Eleonore Fürstin von Reuß, Ich bin durch die Welt gegangen, heißt das, das sagt sie, dichtet sie, ich habe die Menschen gesehen und die suchen spät und früh, sie schaffen, sie kommen und gehen und ihr Leben ist Arbeit und Mühe. Sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück und sie kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Sie sagte also, die Menschen wollen ja nicht böse sein, sondern Sie sind einfach nur auf der ganz normalen und verständlichen Suche nach Liebe und Ehre und Glück. So auch die Samariterin. Sie wollte einfach nur leben, Liebe, Glück, Erfüllung finden. Wer versteht das nicht? Und dabei ging so vieles schief, was sie sich nie hätte träumen lassen und nie so gewollt hatte. Vielleicht hatte sie einstmals so gute Vorsätze und Ideale und Vorstellungen gehabt, was sie mal mit ihrem Leben machen möchte. Und inzwischen stand die Samariterin da, belastet und unbefriedigt durch mehrere gescheiterte Beziehungen. Und da haben die anderen Frauen beim Wasserholen schon die Köpfe zusammengesteckt und getuschelt. Ist das nicht die, die mit dem Mordechai verheiratet war? Ach, von dem ist sie schon längst geschieden. Stellt euch vor, inzwischen ist sie beim Ruben eingezogen. Ach was, ihr seid auch gar nicht auf dem neuesten Stand. Da ist sie auch schon wieder rausgeflogen. Mit der hält's auch keiner aus. Ach, deswegen habe ich sie kürzlich mit dem Joel Händchen halten gesehen. Ich habe es genau beobachtet. Die hat gemeint, niemand sieht sie. Aber, pst, sie kommt. Und dann kam sie an den Brunnen und merkte, wie die anderen Frauen, die so viel zu erzählen hatten, plötzlich ganz still wurden und sehr mit ihren Krügen beschäftigt waren. So wie es eben ist, wenn nicht mit jemand, sondern über jemand geredet wird. Die Frauen haben getuschelt, die Männer, denen sie begegnet ist, haben gegrinst und deshalb ging sie am liebsten allen aus dem Weg. So war ihr Ruf eh schon ruiniert, was sollte sie noch Rücksicht nehmen auf Anstand und Sitte und vornehme Etikette. Und so hatte sie Beziehungen, weil sie es alleine nicht aushielt, so wie es ein Alkoholiker nicht ohne Alkohol aushält, wie es der, der seinen Wert aus seiner Arbeit ableitet, es nicht ohne Arbeit aushält, wie die, die meint, Sauberkeit ist das Wichtigste, bei einem Krümel auf dem Teppich durchdreht, wie die, die sich eh zu kurz gekommen fühlt, stinkig ist, wenn sie ihre Lieblingsfernsehsendung verpasst, so wie so viele Menschen jeweils ihre von vielen und vor sich selbst anerkannte Macke haben. Goethe sagte, ich taumelte von der Begierde zum Genuss und verschmachtete im Genuss vor Begierde. Ich taumelte von der Begierde zum Genuss und verschmachtete im Genuss vor Begierde. Eine Aussage, die nicht nur auf Alkoholiker oder Beziehungssehnsüchtige passt, sondern auch auf die Arbeitswütigen und Erfolgshungrigen und Putzsüchtigen und auf die vielen anderen vorhin angedeuteten und noch auf viele mehr. Und so lebte die Samariterin ihr letztlich einsames, unerfülltes Leben. Und so ging sie eben nur zum Wasser holen, wenn sie absolut sicher wusste, dass kein anderer Mensch am Dorfbrunnen ist, in der brutal sengenden nahöstlichen Mittagshitze. Was haben Sie bis jetzt gedacht? Ich kann es ja zum Glück nicht sehen. Vielleicht denken Sie, der nimmt die Frau aber arg in Schutz. Man kann ja liederliches Leben doch nicht einfach entschuldigen und ungestraft lassen. Unsere Aufgabe ist nicht, die Frau zu entschuldigen. Wir sind nicht ihr Anwalt. Aber genauso wenig ist es unsere Aufgabe, sie anzuklagen. Wir sind auch nicht ihr Richter. Aber wer meint, besser zu sein als diese Person, woher nimmt er sich diese Anmaßung? Nun, ganz sicher sitzen viele hier, die nicht getan haben, was diese Frau getan hat und was ja jeweils auch diese Männer getan haben, die ja auch im Spiel waren, die hier aber nur nebenher erwähnt werden. Nur deswegen ist keiner grundsätzlich besser. Und wer geistliche Erkenntnis und Einsicht über sich selbst, über sein Wesen, über seinen alten Adam hat, der wird nie sagen, das könnte mir nie passieren oder das wäre mir nie passiert oder das würde es in unserer Familie, in unserem Ort, in unserer Gemeinde nicht geben. Die Leute im Neuen Testament, die sich besser vorkamen als andere, waren die Pharisäer. Und mit keiner Menschengruppe ist Jesus härter und strenger ins Gericht gegangen als mit denen. Allerdings möchte ich auch klarstellen, wie die Samariterin und die jeweils beteiligten Männer lebten, entsprach nicht dem, was sich Gott für uns Menschen gedacht hat. Und das ist auch dann, wenn wir ihr Leben so eher verständnisvoll betrachten, wie ich es beschrieben habe. Damit können wir das Thema Scheidung und Wiederheirat nicht unerwähnt lassen, auch wenn es etwas Heikles an sich hat, weil es uns persönlich sehr nahe geht oder nahe gehen kann. Wir kennen alle den biblischen Spruch bei der kirchlichen Trauung, bis dass der Tod euch scheidet, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Das sind Gottes grundsätzliche Gedanken zu diesem Thema. Nun kennt Gott aber auch die Realität unseres Herzens. Dass es Menschen manchmal nicht mehr miteinander können, dass sie es nicht fertigbringen, sich zu versöhnen. Und deshalb hat er durch Mose bereits im Alten Testament den Scheidebrief einführen lassen, um die Dinge, die durch unser Wesen entstehen, zu regeln, damit ein gesellschaftlich möglichst geregeltes Weiterleben möglich ist, auch wenn es Gott eigentlich so nicht gefällt. Nun scheinen diese Grundgedanken nicht mehr so in unsere gesellschaftliche Realität zu passen und in unsere gemeindliche. Es ist ja gerade bei evangelikalen Christen nicht so, dass sie einfach auseinanderlaufen, weil sie es gerade so lustig finden. Meist geht auch viel Not und Kampf, Anstrengung voraus, um zu kitten, zu heilen, was irgend möglich ist. Darum halte ich es für richtig, in der Barmherzigkeit Gottes, Menschen, die dieses Scheitern erlebt haben, durch die Gnade der Vergebung einen neuen Anfang einer neuen Ehe zu gönnen, auch wenn das nicht Gottes eigentliche Gedanken von der Ehe waren. Wie schon gesagt, es ist Gottes Wille für unser Leben und unser Auftrag für unsere Beziehungen, dass alles getan wird an Geduld und Vergebung und fachlicher Hilfe, um eine Scheidung zu vermeiden. Bei der Samariterin war es zum Schluss ja so, dass sie gar nicht mehr heiratete, sondern ganz modern, ohne Trauschein zusammenlebte. Das war auch nicht das, was sich Gott vorgestellt hatte, als er es grundsätzlich für gut befand, dass ein Mann und eine Frau lebenslang aneinander hängen, so der hebräische Wortsinn in der Schöpfungsgeschichte. Und der laufende Partnerwechsel ist auch dann nicht in Gottes Sinn, wenn es die Prominenz in Show, Sport und Politik so vormacht. Trotzdem glaube ich nicht, dass die Samariterin nur verkommen, nur verdorben, nur unsittlich, nur weiß ich was war. Denn sie erpuppt sich als jemand, der offen ist für Geistliches, die die Worte Jesu auf- und annimmt, die spürt, hier wird die Sehnsucht des Lebens gestillt, die merkt, hier ist tatsächlich der Brunnen des Lebens. Und wenn ich vom Lebensbrunnen Jesus trinke, dann, ja, dann wird alles gut. Ich sage das mal jetzt natürlich sehr vereinfacht. Dann erkennt ein Mensch, wenn er sich dem Wirken des Geistes Gottes öffnet, die mancherlei oder zumindest einige der Fehleinschätzungen, wo das Lebensglück herkomme. So war die Samariterin also jemand, der auf der Suche nach Glück, nach Erfüllung, nach dem Leben ebenso manchen Schiffbruch erlebt hat und darunter letztlich selbst zu leiden hatte. Wie so manche Menschen oder in gewisser Weise wir alle auch unter unserer eigenen Sünde zu leiden haben. Die Samariterin beim Jakobsbrunnen bei Sychar Ihr Name wird nicht genannt, trotzdem ist sie weltbekannt. Wollen wir nun unsere Aufmerksamkeit auf den richten, dem sie begegnete? Eine entscheidende Begegnung, weil sie die richtigen Entscheidungen daraus zog. Kommen wir also zum zweiten großen Block. Jesus. Und kommen damit auch zum Ausgangspunkt des Berichtes. Er verlässt Judäa und zieht nach Galiläa. Stimmt es? Habt ihr aufgepasst? Muss ich gerade noch mal lesen. Was habe ich denn da geschrieben? Er verließ Judäa tatsächlich und ging dann von Süden nach Norden. Ah ja, stimmt. Ich habe es auch so stehen. Ja, also. Es war ich gerade irgendwie in Gedanken, er sei von Norden nach Süden gezogen. Ne? Aber ich hab's richtig gelesen gehabt und habe es auch richtig aufgeschrieben. Ne? Deswegen hat auch keiner protestiert. Ja. Prima. Ja. Also, von Süden nach Norden. Ihr kennt euch ja alle aus in Israel, Landkarte vor Augen und so weiter. Also wenn Jesus keinen Umweg über das Jordantal oder durch das Ostjordanland nehmen wollte, musste er, um von Judäa nach Galiläa zu kommen, durch Samaria reisen. Er musste, das ist nicht nur ein Müssen nach geografischer Notwendigkeit, es war auch ein Müssen aufgrund der göttlichen Heilsgedanken. Ein in Anführungszeichen Müssen, aufgrund der Liebe Gottes, die diese verkommene Sünderin und gleichzeitig arme Frau sah, ehe sie sich aufmachte, um in der Mittagshitze ihr Wasser vom Dorfbrunnen zu holen. Der, der gekommen ist, um Sünder zu rufen und nicht die Gerechten, der gekommen ist, zu suchen und zu retten, was verloren ist, der musste also durch Samarien ziehen. Dazu muss man noch erwähnen, dass die Juden die Samariter verachteten. Die Samariter waren ein Mischvolk aus Juden und angesiedelten Assyrern, denn 722 vor Christus hatten die Assyrer den nördlichen Teil Israels besiegt, die einheimische Bevölkerung zum großen Teil deportiert und andere Völker dort angesiedelt. So waren die Samariter von den Juden nur eben als teilheidnisch verpönt. Die Samariter erkannten nur die 5 Mosebücher als heilige Schrift an und hatten auch ihr eigenes Heiligtum auf dem Berg Gerizim, um unabhängig zu sein von Jerusalem. So war die Samariterin doppelt verwundert, als Jesus sie ansprach, dass ein Jude eine Samariterin ansprach, sowie dass ein Mann eine Frau ansprach. Beides galt damals als äußerst unschicklich oder gar unanständig. Zudem lehrten die Rabbinen, dass Kontakt mit Samaritern kultisch verunreinige. Doch Jesus spricht sie an. Der Retter der Welt, der Sünderheiland, wendet sich den heillos in ihre Sünden verstrickten Menschen zu, der Samariterin wie jedem von uns. Und obwohl er von oben herabgekommen war, aus seiner himmlischen Herrlichkeit, behandelt Jesus die Frau nicht von oben herab. Er begegnet ihr auf Augenhöhe, kommt als Bedürftiger, als Durstiger, der sie sogar um Hilfe bittet. Er baut Schranken ab, Grenzen, Hemmnisse, denn es geht ihm um den Zugang zur Seele dieser Frau, um sie zu retten. Und dann sagt Jesus diese gewichtigen und doch so geheimnisvollen Worte vom lebendigen Wasser, das er zu geben hat, das ein lebendiger Brunnen wird, der ins ewige Leben quillt. Und die Frau ist einerseits skeptisch, ob Jesus denn noch mehr ist und geben kann als der Erzvater Jakob. Andererseits weist sie das auch nicht in Bausch und Bogen ab. Wie viele Menschen unserer Tage sagen gleich, wenn man mit Biblischen anfängt, ach, lass mich damit in Ruhe, wer glaubt auch sowas und so weiter. Gib mir, Herr, solches Wasser, sagt sie. Vielleicht ist sie so keck, es auszuprobieren und Jesus herauszufordern. Und das wäre gut, wenn Menschen heutzutage so keck wären, es mit Jesus auszuprobieren, denn dann würden sie die Wirklichkeit des Auferstandenen erfahren. Jesus sagt, ich bin vom Vater im Himmel gekommen, einige Kapitel später, und meine Lehre ist von ihm. Und wer das rauskriegen will, der muss sich darauf einlassen und es ausprobieren. Dann wird er merken, dass ich nicht nur von mir selbst rede, sondern dass der Vater im Himmel hinter mir steht. Vielleicht kommt aber da schon ihr Verlangen nach heiler Welt, nach Geborgenheit zum Ausdruck. Nach etwas, worauf man sich verlassen kann, dass sich ihre Männergeschichten schon 5-mal erwiesen haben als etwas, worauf sie sich nicht verlassen konnte. Und darauf spricht Jesus sie an. Und er sagt nicht zu ihr, jetzt hör mal her. Da müssen wir erst noch mal was ganz Gravierendes klären. Also so geht das ja nicht mit deinen laufenden Männergeschichten. Er sagt aber auch nicht, ja schön, dass du dich für mein Angebot interessierst. Tja, nun aber, wie soll ich es sagen? Nun, es verhält sich so, dass ja, ist mir doch etwas unangenehm, es dir zumuten zu müssen. Es ist ja etwas peinlich, vielleicht kannst du dir schon denken, was ich sagen möchte. Naja, wir alle sehnen uns halt nach einem lieben Partner und nicht immer klappt es so ganz, wie wir es wünschen. Ja, also so langsam möchte ich halt doch zur Sprache kommen und so weiter. Also er spricht auch nicht unnötig um den heißen Brei herum. Es ist eben Jesus, ja, geleitet vom Heiligen Geist, der die Sünde hasst und den Sünder liebt, dem es um den Menschen geht, der aber nicht vor lauter Gefühlsduselei im Nebulösen stecken bleibt, der es schafft, den richtigen Zwischenweg zu finden zwischen plumper, distanzierender, vielleicht gar verletzender Direktheit einerseits und nichtssagender Diplomatie auf der anderen Seite. Hole deinen Mann, sagt er. Sie sagt, ich habe keinen Mann. Hat sie gelogen? Ne? Manche, so, das müsste ich mir jetzt merken, wer wie geantwortet hat. Ja, hat sie gelogen? Nicht? Ja, ihr seid aber barmherzig und großzügig. Da bin ich strenger. Ja. Naja, wie es halt so ist, gell? Also sie war in gleicher Weise ehrlich wie Abraham, der Vater des Glaubens. Von daher sind alle, die jetzt großzügig genickt haben oder geschüttelt, ich weiß gar nicht mehr, welche Richtung. Ne? Also für alle, die eine großzügige Einstellung hatten, die waren jetzt richtig. Sie war genauso ehrlich wie Abraham, der Vater des Glaubens. Ihr kennt ja, oder viele mögen den Bericht kennen, er war in Israel, da war Hungersnot, er ging nach Ägypten mit seiner Frau Sarah, die müsste damals eigentlich so etwa 50, 60 gewesen sein, aber sie sah noch so aus, dass sie bei Israels Next Topmodel glatt den ersten Preis abgeräumt hätte. Und da dachte der Abraham, wenn die Ägypter sehen, was ich für eine schöne Frau habe, dann stecken die mich in den Steinbruch, um da Steine zu hauen für die Pyramiden. Und ja, und der Pharao sagte, die hat mir gerade noch gefehlt in meinem Harem. Und deswegen hat er gesagt, es ist meine Schwester, denn es war auch seine Halbschwester. Also, wenn wir sagen, die Frau hat gelogen, dann müssen wir sagen, Abraham hat auch gelogen. Wenn wir sagen, die Frau war ehrlich, dann war auch Abraham, der Vater des Glaubens, ehrlich. Die sind absolut gleich. Ne? Vielleicht ist das... Ja. Also Jesus hat nicht präzise gefragt. Ne? Ja, ja. So wie mit dem Mönch, ne? der Mönch, der über die Grenze wollte und durfte eigentlich keinen Kaffee mitnehmen, hat ihn unter die Kutte, unter die Achseln gesteckt, und an der Grenze fragten die ihn, ob er was zu verzollen hat, ob er was dabei habe. Dann sagte er, was ich dabei habe, das habe ich unter den Armen verteilt. So, da lacht ihr. Also euer neuer Pastor, der hat einiges zu tun in der Seelsorge. Ja. Naja, also ich will mal so sagen, also wohler wäre es mir, wenn man sagt, das sind so Halbwahrheiten, ne? Man sagt nicht alles, aber im Grunde will man einen falschen Sachverhalt vermitteln. Naja, klärt's mit eurem neuen Pastor dann, wie er es macht. Ne? Ja. Ja, also, hat sie jetzt gelogen? Das stimmt schon, sie hatte keinen Mann, also keinen, mit dem sie aktuell verheiratet war. Jesus sagt zu ihr, 5 Männer hast du gehabt und den, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Und wie reagiert die Samariterin? Sie sagt nicht, was geht dich das an? Das ist meine Privatsache. Mein Bauch gehört mir. Kümmer du dich um deinen Dreck. Sie gibt Jesus recht. Zwar nur indirekt, aber das genügt doch. Jesus belässt es doch dabei. Wir müssen die Peinlichkeit des anderen ja nicht unnötig breit treten. Das gefällt uns ja auch nicht, wenn das mit unseren eigenen Peinlichkeiten gemacht wird. Sie gibt Jesus recht, indem sie sagt, prophetisch hast du erkannt, was bei mir los ist. Und dann schließlich hat sie Jesus als Fachmann auf dem Gebiet erkannt, stellt sie ihm die Frage, wie und wo man richtig betet. Ist es nicht toll? Hätten wir uns da nicht gefreut, wenn wir mit jemand sprechen, wenn wir jemand ansprechen auf sein sündiges Leben, der uns darin gleich Recht gibt und dann auch gleich um Hilfe bittet, wie man richtig betet? Eine Person, die nur böse, nur verkommen, nur weiß ich was ist, redet sich raus, rechtfertigt sich, streitet ab, leugnet empört und so weiter. Da war in der Frau etwas am Wirken vom Geist Gottes, vom Erspüren des Lebens, des göttlichen, heilen, wohltuenden Lebens. Immer wieder einmal liest und hört man, die Frau habe mit ihrer Einschätzung Jesu als Prophet und der anschließenden Frage, wo und wie man richtig betet, nur ablenken wollen. Vielleicht. Ich denke aber eher, das war nicht so. Und wenn, ist das nicht ganz normal? Das ist doch bei 99,5% der Menschen so, dass sie bei erkannter, ertappter Schuld und Peinlichkeit sich erstmal winden, rausreden, erklären, einwenden und so weiter. Und wer meint, zu den restlichen 0,5% zu gehören, der sehe zu, ob er sich nicht versehe. Jesus sagt ja auch nicht, halt, halt, bleib mal schön bei der Sache, jetzt aber nicht ausweichen. Er geht auf sie ein. Ist ja auch klar, zum Gebet kann man ja so viel sagen. Und er sagt ihr, dass die vielen Äußerlichkeiten über das Gebet, über das Wo und Wie, in welcher Haltung und Faltung, gebeugt oder gesenkt oder gestreckt, die Hände oben oder unten, dass das alles zweitrangig und nebensächlich ist, wenn einer nur im Geist und in der Wahrheit anbetet. Das heißt, ehrlich von Herzen, Gott suchend und nicht Gott Vorschriften machend, Gott anbetend und nicht benutzend für eine seelisch-religiöse Stimmung. Und dann stellt die Frau die zentrale Frage, sie spricht vom Messias, vom Christus. Und Jesus gibt sich ihr als der Messias, als der Christus zu erkennen. Und gerade im ungünstigsten Moment, wo das Gespräch im theologischen Zentrum angekommen ist, da platzen Jesu Jünger herein. Sie wundert sich, dass Jesus sich so herabgelassen hat, mit einer Frau zu reden. Jesus hielt die Frau allerdings für wert, ihr die zentralsten theologischen Wahrheiten anzuvertrauen. Und die Frau erwies sich als vertrauenswürdig. Sie wird zur Evangelistin. Den Wasserkrug ließ sie stehen. Zu überwältigend, einmalig, bedeutend war das, was sie erlebt, gesehen, gespürt hatte. Und viele aus der Stadt glaubten ihrer Verkündigung. Und als Jesus zu ihnen kommt, wird ihr Glaube gestärkt und bestätigt. So kennt eine samaritanische Frau und andere Leute aus Samaria früher als die Juden den Heiland der Welt, obwohl das Heil von den Juden kommt, weil es Gott gefallen hat, den Heiland der Welt im irdischen Volk der Juden Mensch werden zu lassen. Ich komme zum Schluss und fasse abschließend zusammen. Jesus, der Heiland der Welt, wendet sich den Sündern dieser Welt zu, auch uns. Beispielhaft sehen wir es an der Samariterin. Es war für die Samariterin, die Lebenssehnsüchtige, die entscheidende Begegnung mit dem, der von sich sagt: Ich bin das Leben. Ich gebe euch erfülltes Leben. Mit göttlicher Weisheit, Klarheit und Einfühlsamkeit findet Jesus den Weg, der Frau die Augen über sich selbst zu öffnen, sodass sie den Weg zu ihrem Heil findet in Jesus. Er wendet sich jedem Menschen zu, egal was andere davon halten. Von den Männern damals öffentlich gering geschätzt, einer Frau. Von den Juden verachtet, einer aus dem Volk der Samarier. Von der Gesellschaft gemieden und ausgestoßen, eine Person mit einem nicht gesellschaftsfähigen Lebenswandel. Tatsächlich, er ist der Heiland der Welt. Wohl dem, der sich ihm zuwendet, wie die Samariterin am Jakobsbrunnen. Amen.